Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Der Januar neigt sich dem Ende entgegen und die Russland-Watch hat eine aufregende Woche hinter sich. Wir hatten das Geburtstagsspecial für Volodymyr Zelensky mit Thomas Lörs und Dmitri Nabokov und dann hatten wir am letzten Freitag unseren ersten Livestream des Jahres 224 und das Quartett hat sich wieder vollständig hier heute Abend am 28. Januar versammelt und wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Timo Staub hat sich aus der Schweiz dazu geschaltet und wir wollen heute mit ihm in aller Tiefe und Breite über den Einfluss von Verschwörungstheorien reden. Bis es soweit ist, steigen wir aber erst einmal ein mit der Großmeldung dieser Woche. Eine Iljuschin 76 wurde über Belgorod abgeschossen. Und Markus, ja, große Meldung?
Ja, große Meldung. Und was dahinter ist, wissen wir bis heute nicht so genau. Also es war ja am Donnerstag, ich glaube vormittags, irgendwann habe ich die Meldung zumindest wahrgenommen, dass die Iljuschin abgeschossen wurde. Es gab dann direkt die Videos, die auf X und anderswo kursiert sind von diesem Feuerball, der dann im Dorf, das war, glaube ich, so 40 Kilometer nordöstlich von Belgorod, letztlich die Absturzstelle, ne? Zufällig dann runtergekommen ist und in einem Feuerball explodiert ist. Und das kam dann ja eigentlich auch postwendend die Nachricht, dass da in dem Flugzeug ukrainische Kriegsgefangene, ich bin schlecht mit Zahlen, ich glaube 63 ist die Nummer, die kursiert, ne? Oder habt ihr eine andere?
65,
glaube ich. 65 Kriegsgefangene. 65, okay. 65 an Bord gewesen sein sollen, die Ukrainer das mit westlichen Waffen abgeschossen hätten. Ist dann auch eigentlich umgehend, zumindest so in den deutschsprachigen Medien, die ich wahrgenommen habe, von denen übernommen worden. Ne? Russland, Ukraine schießt eigenen schießt eigene Kriegsgefangene ab. Und die Beweislage war von Anfang an ja bisschen dürftig, dass das alles wirklich so gewesen ist. Das ist auch bis heute. Also Fakt ist, das Flugzeug ist runtergekommen. Wahrscheinlich wurde es abgeschossen. Ob da Kriegsgefangene an Bord sind, ist unklar. Die Russen haben bis jetzt kein einziges Bild gezeigt, das die 63 Leichen oder nur ein Teil davon zeigen würde. Simon Jan hat irgendwie nach dem Absturz ja diese Liste gezeigt mit den Namen derjenigen, die vermeintlich an Bord gewesen sein sollen. Wobei aber auffiel, dass ein Teil dieser Namen schon bei einem Austausch früher ausgetauscht wurden. Also eigentlich schwerlich noch hätten an Bord sein können, weil sie eben schon ausgetauscht waren. Ja, und die Ukraine hat gesagt, sie haben da eine Transportmaschine abgeschossen, die zum Transport von S-300-Raketen bestimmt gewesen sei, was grundsätzlich auch plausibel wäre, weil die relativ häufig aus der Region Belgorod Richtung Kharkiv abgefeuert werden und ja auch wahrscheinlich durchaus mit Flugzeug dann antransportiert werden. Ja, das ist die Gemengelage. Danach hat Russland versucht, das Ganze als UN-Aufregerthema sozusagen zu platzieren. Und die letzten Äußerungen, die ich jetzt aus der Ukraine habe, dass denen weiterhin völlig unklar ist, was da passiert sein soll. Dass sie davon ausgehen, dass keine Kriegsgefangenen an Bord sind. Und von Budanov gab es jetzt zuletzt nochmal eine Aussage, dass der Austausch, der tatsächlich anberaumt war für den Tag, in kürzester Zeit nachgeholt wird und doch noch stattfinden soll. Es ist also unterm Strich alles sehr unklar. Wir wissen nicht, was passiert ist. Russland kam sehr schnell mit der Behauptung, konnte sie sehr schnell streuen. Und man kann darüber spekulieren, was das Ganze für eine Aktion ist. Also ich persönlich glaube auch, wären da wirklich diese 65 Kriegsgefangenen an Bord gewesen, hätten wir auch schon Bilder davon gesehen. Die ist Russland uns weiterhin schuldig. Und das ist meine persönliche Meinung. Und der Rest ist Spekulation. Weiß nicht, was sind eure Spekulationen, Ideen dazu?
Also erst einmal haben wir ein Ereignis und eine Story. Vom Ereignis hast du schon gesagt, wir wissen, ein Iljuschin 76 ist abgeschossen worden und soweit auch ich gehört habe, wahrscheinlich plausibel von Flugabwehr. Und da endet auch unser faktisches Material. Warum ist die Story jetzt interessant? Warum ist die Story jetzt kontrovers? Können wir das nochmal unterstreichen?
Also wenn du mich fragst, ne, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mal angenommen, es wäre tatsächlich so gewesen, wie Russland es behauptet hat, und die Ukraine schießt ein Flugzeug ab, das im Prinzip eher fast noch in der Kampfzone unterwegs ist, ne, als die kann man Belgorod her durchaus bezeichnen. Und da sind eigene Leute drin. Dann ist es natürlich eine Tragödie, aber es ist dann ja wahrscheinlich entweder ein russischer Fehler, weil man die Ukraine nicht informiert hat, dass die Kriegsgefangenen per Flugzeug nach Belgorod transportiert werden, oder es ist irgendein großer, tragischer, menschlicher Fehler auf ukrainischer Seite passiert und man hat aus Versehen das falsche Flugzeug abgeschossen. Wenn es die russische Erzählung denn, wenn sie zutreffen würde, dann frage ich mich aber, ja, und dann ist es halt eine Tragödie, klar, aber was soll diese Geschichte erzielen? Klar, ne, aus russischer Sicht kann man versuchen, das in der Ukraine als Thema zu platzieren und hoffen, dass Leute dann dem eigenen Militär Unfähigkeit unterstellen und dass vielleicht da irgendwo irgendwie Rückhalt bröckelt und das im Drama Kapital schlagen kann. Und natürlich sind diese Überschriften, glaube ich, in einer gewissen schrillen Tonlage auch irgendwie im Westen angekommen und das Thema. Aber wenn ich mir das Ereignis, so wie es Russland schildert, anschaue, ja, und das ist tatsächlich so gewesen, wie sie es behaupten, wofür wir bis jetzt kein Indiz haben, außer dass das Flugzeug eben runtergekommen ist, dann weiß ich eigentlich letztlich nicht genau, welchen Effekt, wenn man sich das Ganze nüchtern anguckt, das erzielen kann.
Also ich habe zwei Möglichkeiten jetzt hier, in die ich gehen kann. Die eine ist die Frage des Irrsinns der Geschichte. Und die andere Seite ist die der Bösartigkeit. Vom Irrsinn her würde ich sagen, okay, man kann jetzt von russischer Seite propagandieren, die Ukrainer würden wissentlich ihre eigenen Leute abschießen. Das ist ein derartiger Irrsinn, dass man vielleicht wirklich messen sollte, wo man das überhaupt noch, in welchen Diskursen man das etablieren kann, weil das ist so offenkundiger Irrsinn für mich. Warum sollten sie das tun? Ja, und was würde daraus dann an Stimmungsmache folgen? Die bösen Nazis schießen ihre eigenen Leute ab, oder was will man damit dann erreichen? Die bösartige Methode, wenn jetzt ukrainische Kriegsgefangene tatsächlich in dieser Iliuschin waren und wenn der Abschuss ein Beispiel ist für, wie du sagtest, eine militärische, kriegerische Tragödie, die wir in allen Kriegen finden, ja, dass eigene Kriegsgefangene entweder im Sinne eines Friendly Fire oder in einer anderen Aktion dann zu Tode kommen, dann frage ich mich, was das soll.
Es gibt Will übrigens, ne, es gibt, ich weiß nicht mehr wo, gehört oder gelesen, dass natürlich Russland jetzt den Eindruck erwecken könnte, es setzt ukrainische Kriegsgefangene als menschliche Schutzschilde ein, ne, und in Flugzeugen, die potenziell Munition nach Belgorod bringen, könnten theoretisch immer auch ukrainische Kriegsgefangene sitzen. Und das ist jetzt was, was man den Ukrainern kommunizieren will, damit die sozusagen Hemmung haben, da möglicherweise Maschinen abzuschießen, die grundsätzlich in Reichweite der Flugabwehr sein könnten. Auch das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, finde ich. Und weiß nicht, ob Russland tatsächlich, also zutrauen würde ich denen schon, dass sie versuchen, so einen Effekt zu erzielen. Aber da kommt ja auch einiges zusammen. Dann muss das Flugzeug ja auch wirklich abgeschossen werden, wenn du sowas mal durchexerzieren willst und mal so ein Faktum schaffen willst, dass das passiert. Keine Ahnung. Sie waren ja auf jeden Fall, was auffällig ist, extrem schnell mit dieser Version raus, ne? Und haben jetzt, glaube ich, gestern ein Video gezeigt, wo man einen Körper sieht auf der Absturzstelle oder an der Absturzstelle, der in einen Leichensack gepackt wird, und dann gibt es irgendwie einen Schnitt und man sieht noch so zwei halb angekokelte ukrainische, also ich glaube einen Reisepass und einen Wehrpass, ne, die natürlich aber auch an zig anderen Orten an der Front oder in Gefangenenlagern in die Hände russischer Propagandisten, die das Ganze dann für ein Video verarbeiten, gefallen sein können. Also das ist auch wieder völlig nichtssagend. Und jeder Beweis dafür, dass es so ist, bleibt schuldig. Ja.
Ja, ich würde noch ein paar Details hinzufügen. Ich hatte beim Kiew Independent nachgelesen, die haben auch über den Vorfall berichtet. Unter anderem, dass Angehörige der Leute, die auf dieser Liste standen, eingeladen wurden und vom ukrainischen militärischen Geheimdienst und anderen Leuten, um sich das anzugucken, ob irgendjemand jemand da erkennt. Und nach deren Aussage von der Ukraine hat keiner irgendwie einen Angehörigen dort erkennen können. Ist auch nicht mal klar, ob so viele Menschen, also 65 überhaupt, hat auf in diesem Flugzeug gewesen sein sollen. Ein anderes Detail, was in die Kiew Independent geschrieben hat, war, dass einerseits der Militärdienst bestätigt, dass am 24. Januar war ein Gefangenenaustausch geplant, das wissen wir ja schon. Aber die sagen auch, die russische Seite hätte nicht Bescheid gegeben vor dem Flugzeugabsturz, dass es notwendig ist, die Sicherheit des Flugraums über Belgorod zu gewährleisten. Das klingt für mich so indirekt, als ob die Ukrainer vielleicht sagen wollen, können sein, dass wir das abgeschossen haben. Ich wundere mich, dass die Ukraine das so formuliert. Klingt für mich indirekt, als ob sie sich doch für schuldig erklären könnten. Es bleibt aber insgesamt, glaube ich, immer noch sehr dem Fragezeichen behaftet, was da jetzt genau passiert ist. Wollen da die Russen natürlich niemanden dahin lassen. Also unabhängigen Untersuchungen sind natürlich nicht möglich.
Ja, aber das, was Markus gerade gesagt hatte, um die Ecke denken, das scheint mir eine gewisse Plausibilität zu haben, denn wir hatten den Abschuss der A50 und des anderen Kommunikationsflugzeuges. Wir hatten die Abschüsse der Kampfbomber im Bereich, glaube ich, Cherson, Saporizhzhia. Wir hatten das ja vorher schon und gerade bei der A50 wurde ja zu Beginn noch überlegt, ob das nicht auch Patriot gewesen sein könnten, weil man sich da auch nicht sicher war, wie. Aber das waren ja sehr gezielte Angriffe von ukrainischer Seite. Und die Frage wäre nur, ist man bereit, so eine IL-76 dafür zu opfern? Ich meine, okay, man hat Prigozhin ja damals auch eine IL und wie viel Helikopter abschießen lassen auf seinem Weg nach Moskau, war ja auch okay. Deshalb steckt da, aber irgendein Wahnsinn muss dahinter stecken. Und dieser Wahnsinn kommt für gewöhnlich von russischer Seite. Interessanterweise war dieses Thema bei all seiner ja, Skandalträchtigkeit oder wie sagt man das, Markus? Wie würde man das so journalistisch einordnen? Kein Skandal, sondern eher so ein Megathema die Woche. Wir hatten etwas ganz anderes die Woche in Russland, welches ja eine Menge Leute in Erstaunen versetzt hat. Und mich hat in Erstaunen versetzt, wen es alles in Erstaunen versetzt hat, denn es hat alle meine Informationskreise betroffen. Wer ist Boris Nadjeschdin? Warum stehen Tausende von Menschen in Russland Schlange, um ihm ihre Unterschrift zu geben? Dieses Phänomen konnten wir die Woche beobachten und klären wir das doch mal und fangen wir mit der ersten Frage an. Wer ist dieser Mann? Denn seinen Namen, Boris Nadjeschdin, ja, wir müssen es hier eingestehen, erwähnen wir heute auch zum ersten Mal in unserer Watch. Dimitri, magst du einsteigen?
Ja, wer ist er? Also erstmal ist ja lustig, dass sein Name das Wort Hoffnung drin steckt. Ne? Nadjezh da ist die Hoffnung und er ist Nadjezhdin. Wer ist er? Er ist ein Politiker, nicht der ersten, nicht der zweiten, sondern der dritten Reihe vielleicht. Ein recht erfolgloser Politiker. Zwar auf nationalem Maßstab, also im russischen Maßstab, in nationalen Politik, nicht irgendwo ein Regionalpolitiker im letzten sibirischen Dorf oder sowas, sondern schon jemand, der in den letzten 20 Jahren in der Politik in Russland eine Rolle gespielt hat. Nur welche Rolle? Ja. Er war noch vor Putin in der Politik. Er war bei Kirienko zum Beispiel der Mitarbeiter. Und Kirienko ist ein Mann des Systems. Das war mal anders. Er war mal ein unabhängiger Politiker, aber jetzt ist er von Putin zum, ja, weiß nicht, Gauleiter der Ukraine oder sowas ernannt worden. In den Nullerjahren, als Putin an die Macht kam, da gab es eine Partei, die SPS, die Union der rechten Kräfte, ist, glaube ich, auf Deutsch die Übersetzung. Das war eine Zeit lang die politische Heimat von Nadjezdin, aber die Partei hat sich dann gespalten und als Putin an die Macht kam, hat er dann ja auch die ganze Parteilandschaft umgestaltet. Ja. Und mit der SPS war es dann auch, war dann auch Geschichte. Nadjezdin hat versucht, auch mit Jedinaja Rossija, also mit Putins Partei, an ein Mandat zu kommen. Ja. Das ist nicht so, dass er komplett schon immer ein Oppositioneller gewesen wäre und Putin-feindlich oder ein liberaler Demokrat. Das ist, kann man so nicht sagen. Nachdem seine politische Karriere mehr oder weniger ja, vorbei war oder nicht gestartet ist, nicht erfolgreich wurde, war er ein Medienpersönlichkeit, könnte man vielleicht sagen, in russischen Politshows. Und dort hat man für ihn die Rolle des ja, Opfer-Esels oder so etwas vorgesehen in russischen Politshows, in diesen Propagandashows, wo es laut hergeht, wo auf den Westen und was nicht alles auf Russlands Feinde geschimpft wird, gibt es häufig einen ja, handverlesenen Vertreter des Westens. Ja, da gibt es einen Amerikaner oder einen Franzosen oder so. Der spielt dann die Rolle. Also er vertritt dann auch die Meinung eines Amerikaners und darf auch mal seine Argumente bringen, aber auch nur, um dann demonstrativer vernichtet zu werden. Also in diesen Shows wird dann dem Amerikaner auch schon mal angedroht, dass der mitgebrachte Eimer mit Exkrementen über ihn geschüttet wird. Ja. Oder er wird unter der Gürtellinie beleidigt oder wie ein Kind behandelt, von oben herab immer. Und das war Nadjezdin. So hat er die letzten Jahre verbracht. Als Opferesel in der russischen Propaganda. Und jetzt, wo dieses Wahltheater im März aufgeführt werden soll, hat sich der Kreml wie jedes Mal bei jedem Theater nach der Rolle eines Liberalen, eines Systemliberalen umgesehen und auch Nadjezdin überprüft. Also es gab Berichte, dass er im Kreml war zu Gesprächen. Ja. Und jetzt scheint es aber, dass er unabhängig vom Kreml für diese Kandidatur antritt. Soweit erstmal zu, wer ist er? Was können wir da ergänzen, Stefan? Was habe ich vergessen?
Kleine Quizfrage für Markus, Timo und Thomas. Das mit dem Quiz ist ja so gut angekommen. Quizfrage Nummer 1. Wie alt ist Boris Nadjezdin?
Soll ich 71?
Oh, 60.
Ups, also da habe ich mich. Okay.
Er ist zwar kein Jungspund mehr, das hatte Putin ja letztes Jahr untersagt, dass keine jungen Kandidaten zugelassen werden, aber mit 60 sagt von sich selber hier, von wegen Angst vor Verhaftung, er meinte, er hat seine schönen Jahre schon lange hinter sich, ihm ist das egal. 60 ist er und ein Name, finde ich, hat im politischen Werdegang von Herrn Nadierstehn hat Herrn Nabokov gerade unterschlagen. Und ich finde, dieser Name ist sehr wichtig. Welcher Name ist das? Er hat Kirienko genannt. Aber welcher zweite Name fehlt? Wer hat ihn mit Kirienko 1997 bekannt gemacht? Boris Nemtsov. Boris Nemtsov, ja, er war Berater von Boris Nemtsov. Und da zeigt sich schon ein bisschen, dass wir es hier von Kreml-Seite mindestens mit einem ganz, ganz, ganz riskanten Spiel zu tun haben. Die Frage, inwiefern er eine Kreml-Figur ist, ein sogenanntes Kreml-Projekt, möchte ich nämlich nochmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Und dann kommen wir ja zu der zweiten Frage, nämlich, was ist jetzt von seiner Präsidentschaftskandidatur zu halten? Ich fasse nochmal das faktische Material zusammen. Im Dezember bekommt Boris Nadjezdin die Erlaubnis, Unterschriften zu sammeln und ein Spendenkonto zu eröffnen. Mit Augenzwinkern darf er dann ab dem 1. Januar anfangen, seine Stäbe einzurichten. In Russland geht bis zum 8. Januar, wie sicherlich viele wissen, gar nichts. Er schafft es aber trotzdem und sammelt jetzt mehr als 200.000 Unterschriften mit diesem besonderen Kriterium, dass du diese Unterschriften aus allen Regionen Russlands sammeln musst. Und ich glaube, aus einer Region dürfen nur 2.500 Unterschriften kommen. Du kannst dich also nicht nur in Moskau hinstellen und da, ich habe die hier, sondern du musst diese 100.000 im ganzen Land suchen. Das hat er mit Bravour geschafft und sogar geschafft, dass es 100 Meter lange Schlangen gab, die manche Beobachter schon erinnert haben an das Tichanowskaja-Szenario in Weißrussland 2020. Denn da haben wir ganz viele Bilder gesehen von eben solchen Schlangen. Und da ist die Frage, wie schätzen wir das ein? Ja, wie schätzt ihr das ein?
Wer mag zuerst? Soll ich zuerst? Also, es gibt noch den dritten Punkt, der danach kommt, mit was hat er schon so gesagt. Und da ich jetzt viel ihn angehört habe in allen möglichen Interviews, habe ich von ihm einen Eindruck gewonnen, dass er nicht ganz ehrlich ist. Und zwar nicht einfach nur so, dass er nicht alles sagen kann, was er möchte, weil er kann ja nicht jetzt gegen Gesetze verstoßen, während er als Präsident antritt. Ja. Aber mir hat trotzdem nicht gefallen, was er alle sagt. Also ich glaube nicht, dass er ein offenes Projekt vom Kreml ist. Ich glaube, dass er seine Kandidatur selbstständig macht. Ein bisschen erinnert mich das an Prigozhin. Also, dass er ja demonstriert, zu was er fähig ist, um danach irgendwas zu bekommen. Ja, also ich glaube nicht, dass er wirklich glaubt, gewählt zu werden. Glaube ich nicht. Wenn er wirklich eine Gefahr wird, oder dann wird er entweder jetzt schon nicht zugelassen, ja, die Unterschriftenlisten waren einfach nicht gut genug. So. Die zentrale Wahlkommission lässt ihn dann einfach nicht zu. Und schön, dass ihr hier alle in Schlangen gestanden habt, hat aber nicht gereicht. Knapp, sorry. Probiert's nächstes Mal wieder. Wenn er danach eine Gefahr wird, wird der Kreml auch da Wege finden. Also es ist ausgeschlossen, dass das Putin-Regime stürzt, indem Nadjezdin zum Präsidenten gewählt wird. So, erstens. Zweitens, kann das Putin-Regime vielleicht einen Schaden nehmen? Also kann er den Russen, ich weiß nicht, Hoffnung geben, indirekt zu einer Revolution führen oder sowas, halte ich auch für ausgeschlossen. Wir haben gesehen, wie Belarus mehrheitlich auf die Straße gegangen ist und trotzdem hat das Regime alles niedergeknüppelt. Das würde hier genauso passieren. Ja. Deswegen glaube ich, vermute ich, er wertet seinen eigenen Status in der politischen Landschaft auf, indem er bei dieser Kandidatur antritt und hofft einfach, dass der Kreml ihm lange Leine lässt, also dass er das, was er jetzt hier veranstaltet, dass ihn das nicht ins Lager bringt, sondern irgendwie hinterher belohnt wird. Das ist meine Vermutung. What do you guys think?
Ja, ich möchte an zwei Punkten einsteigen. Finde ich sehr interessant, was du hier gesagt hast. Die erste Sache nochmal zur Verdeutlichung, was ist und wie funktioniert ein Kreml-Projekt? Ja, ein Kreml-Projekt ist in seltenen Fällen eine genuine Produktion aus dem Kreml heraus. Das ist der Kreml in vielerlei Hinsicht auch gar nicht fähig vom Personal her, also von der Qualität der Leute her, sondern er setzt sich auf bestehende Bewegungen, interessante Sachen drauf. Ja, also das Vorzeigeprojekt sind diese Erinnerungen an die Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wo sie dann rumlaufen mit den Fotos der Gefallenen. Das gab es als kommunales und auch regionales Projekt und der Kreml hat es dann sozusagen für sich vereinnahmt. Bei Nadjezdin würde ich sagen, sein Werdegang ist vollkommen konsequent mit dieser Präsidentschaftswahl. Denn letzten Sommer noch hat er versucht, zur Gouverneurswahl in der Moskauer Umlandregion zugelassen zu werden. Das ist aber kaum möglich, denn bei Gouverneurswahlen gibt es so einen Munizipalfilter. Das heißt, du musst erst Unterschriften von den Kommunalabgeordneten einholen, die aber in der Regel von Putins Einheitspartei sind und du nie wirklich dieses nötige Quorum in der Realität erreichen kannst. Nadjezdin sagte damals, ja, es ist eigentlich einfacher, Präsidentschaftskandidat zu werden. Deshalb ist jetzt seine Bewerbung dafür, also als Kandidat zu werden, nur folgerichtig. Wir haben es interessanterweise mit einem, Polit-Tier zu tun. Also dieser Typ ist länger in der Politik als Putin. Der kennt Kirienko länger als Putin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man von Kreml-Seite das schon lange beobachtet. Du hast es schön erwähnt, seinen Gang durch die Talkshows, die Opfereselrolle. By the way, im Mai letzten Jahres war dann aber Schluss. Als er aufrief, Putin abzuwählen, hat man ihn nicht mehr eingeladen. Also da war er dann raus aus der Sache. Als er sagte, Putin abwählen und alles wird gut. Das waren seine letzten Worte im Propagandafernsehen. Man wusste, dass er wahrscheinlich auch wieder seine Kandidatur dann vorstellt und sagt, kann man eh nicht verhindern. Und gerade mit seiner Kirienko-Verbindung kann ich mir gut vorstellen, dass dann gesagt wurde, okay, geben wir grünes Licht, soll er machen, gucken wir uns an. Na, könnte ja was Interessantes entstehen. Man hat aber vielleicht sogar genau, um zu sehen, wie ist so Protestpotenzial, wie hoch, an welchen Stellen, ne, so seine Analyse durchzuführen. Man hat dann aber unterschätzt, zum einen, wie mobilisierbar dieses Protestpotenzial ist in Form von Schlange stehen. Also die Leute sind ja gewohnt, Schlange zu stehen. Die Sowjetzeiten sind ja wieder da. Man steht Schlange, um Eier irgendwo zu bekommen. Also warum nicht auch Schlange stehen, um eine Unterschrift zu leisten? Und man hat ihn insofern unterschätzt, als dass er da jetzt wabang geht. Mit all seiner Erfahrung, mit all seinen Netzwerken, denn er kennt sie alle. Ja, er kennt Nawalny, er kennt Yashin, er kennt Karamurza. Er redet ja zum Beispiel auch davon, dass nach Punkt 1, also das Erste, was er macht, ist Verhandlungen mit der Ukraine aufnehmen. Punkt zwei ist, alle politischen Gefangenen freilassen. Ja, es ist ja die Sachen, mit denen er gerade durch die Interviews geht. Und das hat man unterschätzt. Denn die interessante Frage, die jetzt für mich im Raum steht, ist, wird er überhaupt zugelassen? Und da sagen die meisten gerade, nee. Denn Dimitri hat ja vollkommen recht. Wir sollten nie vergessen, ja, der Kreml kontrolliert die Situation. Es passiert gerade in Russland nichts, ohne dass der Kreml auch darin involviert wäre. Und alles das, was wir jetzt sehen, die interessanten Sachen, die häufen sich aber. Ja, wir haben im November angefangen, als sich die ersten angehörigen Frauen hier der Mobilisierten bei dieser Oktoberrevolutionsfeier auf einmal gezeigt haben. Das geht bis heute weiter. Dann kam im Dezember diese vollkommen unangemessene Hysterie mit dieser Nacktparty und diese vollkommen schizophrene Skandalkultur in Moskau vor allem Dingen. Dann hatten wir jetzt im Januar Baschkortostan, diese sehr bemerkenswerten Proteste, Aufstände, so schnell sie auch zu Ende waren. Jetzt haben wir Nadjezhdin. Und nee, es wird nicht zu großen Revolutionen kommen. Es wird nicht, da fehlt ja alleine schon die Waffengewalt zu. Aber diese Veränderungen, diese Deformationen werden jetzt weitergehen. Das wird nicht stoppen.
Ja, du hast schon gesagt, ne, er verspricht die Freilassung aller politischen Gefangenen, nennt auch die Namen, Nawalny, Yashin, ja, Karamosa. Er sagt, es soll ein Waffenstillstand geschlossen werden. Also am Tag 1 würde er die Mobilisierung beenden, sagt er erstens, also keine weiteren frischen Soldaten für die Front. Diese Quelle abschneiden für den Krieg und öffentlich erklären an den Westen, an die Ukraine, dass man zu Waffenstillstandsverhandlungen bereit sei. Aber jetzt kommt das Wichtige. Er sagt nicht, wir verhandeln, wie wir abziehen und die Grenzen von 91 wiederherstellen oder von 22, ja, sondern irgendwo an der jetzigen Frontlinie würde man zu einem Übereinkommen kommen. Dann sagt er, ja, dass das schon irgendwie auch jetzt zu Russland gehört, die Fakten anerkennen. Ja, also wenn man Nawalny kritisch sieht mit Krim ist kein Butterbrot und das kann man nicht zwischen Diktatoren hin und her schieben, Nadezhdin sagt noch viel mehr im Grunde. Er sagt, ja, Putin ist dann weg, aber wir behalten alles, was wir da erobert haben, sprich, streng nach der Verfassung möchte er diesen Waffenstillstand durchführen. Stefan, dazu erstmal.
Ja, ich finde, du machst hier einen Fehler. Denn jetzt auf einmal, du hast ja vollkommen richtig gesagt, dass wir überhaupt nicht von, wir können, das sind keine Wahlen. Ja, Nadjezhdin ist kein realer Präsidentschaftskandidat, Kandidat. Mhm. Das ist alles ein großes, inszeniertes Spektakel. Ja. Und innerhalb dieses Spektakels kann ich nicht anfangen, jetzt ernsthaft die Aussagen von Nadjezhdin auf Inhalt abzuklopfen. Wenn er sagen würde, wir ziehen uns aus allen besetzten Gebieten zurück, dann würde er ja gar nicht da jetzt diese Sachen sagen können. Es ist interessant.
Das weiß ich nicht genau.
Also
er kann ja nicht alles sagen, dieses Argument, ne?
Ja, natürlich. Er arbeitet ja innerhalb dieser
Sicht.
Ja, genau. Also unter Beobachtung.
Ja, und ich glaube, er könnte es schon sagen. Man würde das schon hinkriegen, alles zu sagen.
Aber wäre das nicht eigentlich verfassungswidrig?
Ja, politische Gefangene freilassen.
Nein, ich meine zu sagen, wir treten die vier Oblaste ab und über die Krim verhandeln wir auch. Das ist doch
man kann auch sagen, wir ändern die Verfassung. Diese Verfassung wurde geändert, wir kehren zu der alten Verfassung zurück. Wir schrauben die Veränderung durch Putin wieder zurück. Wir passen erst die Verfassung an, so dass wir die zurückgeben können.
Und geben sie dann genau, zurück. Genau, aber ich jetzt mal für den Angeklagten zu sprechen sozusagen. Mhm. Ne? Ich kann ihn nicht einschätzen, aber es kann natürlich sein, dass das jetzt einfach taktische Äußerungen sind, weil es natürlich grundsätzlich wahrscheinlich eine unpopuläre Herangehensweise wäre zu sagen, wir geben der Ukraine zurück, was wir genommen haben und dann verhandeln wir, sondern man geht wahrscheinlich besser andersrum vor und sagt, okay, erstmal Waffenstillstand und dann wollen wir das eigentlich behalten und dann finden wir vielleicht eine Lösung, wo wir es doch nicht behalten können oder müssen und verkaufen das irgendwie und dann ändern wir vielleicht die Verfassung auch noch so, dass wir es gar nicht behalten müssen und dass es gar kein integraler Bestandteil der Russischen Föderation mehr ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass der ernsthafte Ambitionen unabhängig vom Kreml hat, dann würde ich das als ein denkbares taktisches Vorgehen seinerseits zu seinen Gunsten jetzt sozusagen mal heranziehen.
Ja, taktisch ist es möglich, ne, dass man sozusagen schon den guten Präsidenten mimt, den guten Kandidaten, aber auch sagt, die ganz krassen Sachen wie der ganze Krieg war umsonst, die Toten waren alle umsonst, wir müssen alles wieder zurückgeben, das nicht. Putin den Haag ausliefern, sagt das auch nicht. Das sehe die russische Verfassung überhaupt nicht vor, also dass Russen ausgeliefert werden ins Ausland. Könne er also leider gar nicht. Ja, ich kaufe ihm einfach das nicht ab. Dieses Argument, sich hinter der Verfassung verstecken und sagen, ich kann hier leider nicht alles sagen, nee, kaufe ich nicht. Also mich überzeugt viel mehr, was Stefan vorhin gesagt hat. Es ist halt ein Theater und es macht überhaupt keinen Sinn, das auf Sinnhaftigkeit abzuklopfen. Das finde ich schon eher logisch, ne?
Ja, und wenn wir dahin zurückkehren, dann würde ich auch sagen, nee, du gehst ja von einer ganz anderen Prämisse aus, Dimitri. Du gehst davon aus, wie wir hier schon oft besprochen haben, dass dieser Staat, Russland, Russische Föderation, Rossiyskaja Federatsia, Rossiya, dass dieser Staat an und für sich, so wie er heute existiert, keine Zukunft mehr hat. Und dass er uns das in den letzten 2 Jahren so sehr in your face gegeben hat, dass dieses Land, so wie es heute existiert, keine Zukunft mehr hat in dem Sinne, als dass es ja keine Chance mehr hat, in den nächsten auch nur 10 Jahren sich wieder irgendwie europäisch zu integrieren. 10 Jahre wäre schon optimistisch. Und über diese 10 Jahre hinaus, wenn es denn jetzt irgendwie so schlecht und immer schlechter weiterläuft, überhaupt doch mal ökonomisch zu unseren Lebzeiten auf die Beine zu kommen. So. Das war eine Diagnose, die wir hier immer wieder besprochen haben. Er geht davon aus, dass du dieses Land, diesen Staat mit dieser Verfassung beziehungsweise mit dem, was von der Verfassung übrig geblieben ist, reformieren kannst. Und da in diesem Rahmen, auf seinem Spielfeld, macht er gerade einen sehr, sehr guten Job. Ich habe mir ein Interview mit Nina Rosibashvili angeschaut und mit Julia Latinina. Die beiden Interviews mit ihm habe ich gesehen. Und er ist, und das wurde sehr schön beschrieben von einem Politjournalisten von TV Rain, von Michael Fischmann, akkurat und offen. Er ist sehr, sehr akkurat und auch seine Interviewer sagen ja auch von wegen, wir möchten sie hier nicht in Situationen bringen, dass sie irgendwas sagen, für das sie juristisch belangt werden können. Und er sagt dann aber ganz klar auch hier mit Verfassungsänderung, er wird Verfassungsänderungen machen nach Artikel 9 der Verfassung. Und dieser Artikel 9 existiert immer noch unberührt. Also wie du die Verfassung auch änderst. Inwieweit, 2 Fragen. Inwieweit wir ihm das zutrauen, wenn dieses fantastische Szenario jetzt mal eben kurz vorgestellt wird, er würde Präsident werden. Ob wir ihm das zutrauen, ist die eine Frage. Und ob wir überhaupt diesem Staat eine Reformierbarkeit in dieser Form noch zutrauen, ist die andere Frage. Und da kann man bei beiden Fragen aber ganz dicke Fragezeichen machen.
Wollen wir den vielleicht, den Nadjerdin, abschließen mit dem Hinweis, dass die Blogger, also so große Politblogger in der oppositionellen Sphäre, zu Unterschriftabgabe, dass er zugelassen wird, zu dem Präsidenten aufrufen. Also die sagen, ist in Ordnung, ist ein guter Mann, ist es besser hinzugehen, deine Unterschrift für ihn zu geben, damit er antreten kann. Das ist besser als stiller Protest, als gar nicht hingehen. Mach das. Ja, das ist so die mehrheitliche Meinung in der Exil-Opposition. sollten wir nicht unterschlagen.
Ja, denn dass er ein guter Mann ist, das würde ich sogar nochmal in Frage stellen. Hier, Alexander Nevzorow hält ihn für überhaupt keinen guten Mann. Zollt ihm aber auch insofern Respekt, dass, wie Dimitri schon sagte, alle Exilanten dazu aufrufen, ja, mach diese Unterschriften. Denn was da passiert, ist ja auch ganz interessant. Die Leute lernen sich mal wieder kennen. Und sie merken, sie sind nicht alleine, was ein ganz wichtiger Faktor ist in dieser entpolitisierten Gesellschaft, die Putin 20 Jahre lang geschaffen hat. Dass Leute in diesem Alleinsein irgendwann gefangen sind und sich nicht mehr vernetzen können, von regionalen Institutionen mal ganz zu schweigen. Und das wäre dann auch so eine Frage, ja, Leben in Russland, Leben mit ganz vielen Leuten um dich herum, von denen du nicht weißt, wie viele wirklich Watniks sind, wie viele an die Propagandasachen glauben, wie viele denken, die Reptiloiden sitzen doch irgendwo unter Washington. Also ein gesellschaftliches Klima, in dem nichts mehr wirklich sicher ist. Und wir haben gerade hier auch in Deutschland mit den Demonstrationen gesehen, wie wichtig es ist, mit Menschen zusammen zu sein, um sich Irrsinn entgegenzustellen. Und über Irrsinn möchten wir mit Timo Staub jetzt ausgiebig reden, denn er möchte uns mitnehmen in die Welt der Verschwörungstheorien. Timo, wie geht es dir?
Ja, danke, mir geht es gut. Noch ein bisschen schlechte Stimme von Corona, von den letzten 3 Wochen. Ja, mir geht es gut. Das ist ein großes Thema, Verschwörungstheorien. Ja, was ich einfach interessant finde, ist vielleicht auch, ihr habt jetzt gerade von Russland angeredet, was erstaunlich ist ja, wie gut Russland zum Beispiel in diese Szene sich hineingehen konnte. Man hat das zum Beispiel sehr gut gesehen während Corona, als sie auf RT Deutsch eine richtige Kampagne fahren konnten gegen die Impfungen natürlich, die wir hatten damals. Und während auf Russland zum Beispiel, in Russland selbst, war das eine komplett andere Inhalte. Da haben sie Sputnik gelobt und man hat das wunderbar auch sehr schön sehen können, wie es ihnen immer wieder gelingt, quasi in diese Kreise reinzukommen und einfach da Feuer zu machen, wo sie Feuer machen können. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt um den Fall Lisa ging, den wir hatten im 2016. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Asylanten vergewaltigen kleine Mädchen, Corona oder jetzt die Bauernproteste. Texas ist vielleicht das letzte Beispiel. Das heißt, man sieht sehr gut, wie glaube ich, Verschwörungstheorien auch anfällig sind für russische Propaganda. Und da gibt es meines Erachtens recht gute Gründe dafür und vielleicht, wenn du mal mit Religionsgeschichte zu tun hattest, zum Beispiel ein Stichwort, das ist sicher der sogenannte Dualismus, das heißt dieser Glaube, dass die Welt im Grunde genommen aus Wahrheit und Lüge besteht oder aus Guten und Schlechten und ich gehöre dann zu den Guten und kämpfe gegen das Schlechte und so weiter. Das hat eine uralte, glaube ich, auch geistesgeschichtliche Dimension, die hochinteressant ist und die aber auch zeigt, wie gefährlich das Ganze sein kann. Ja, und es ist ein großes Thema und vielleicht solltest du jetzt sagen, wo wir genau hier einsteigen möchten oder was für euch besonders interessant ist vielleicht, Stefan.
Ich möchte noch einen kleinen Anker zurück auswerfen zu Boris Nadjestin, um dann die Überleitung klar zu machen. Ich hatte gerade hier bei den letzten Fernsehauftritten von Nadjestin, 23 im Mai, das Gefühl, dass er genau deswegen einen richtigen Ton findet, weil, also er sagte, die Geschichten, die wir hier verbreiten, der Westen, der kollektive Westen und die Feinde und alles, das sind Geschichten, die sich an 60- bis 70-jährige alte Opas wenden. Wenn ihr das 20-, 30-Jährigen erzählt, die werden euch für verrückt halten. Ja, die wollen den Unsinn nicht hören. Und in Russland sind die Sachen ja gerade so populär, weil wir haben eine so unglaublich tief verwurzelte Verschwörungsklicke im Kreml ja selber sitzen. Wir haben hier über die Kowaltschuk-Brüder schon mal gesprochen, die ja da ganz weit vorne sind. Gerade auch im Bereich Corona lief da ja unglaublich viel. Und Uns interessiert ja hier dann zu sehen, inwiefern, und das ist in den letzten 2 Jahren ja wie auf dem Präsentierteller gewesen, wie sehr die Gesellschaft, in der wir leben, sich anschlussfähig oder auch widerstandsfähig gegen solche Erzählungen, gegen solche Stimmungsmache, gegen diese Propaganda aufstellen kann. Erst einmal mussten wir feststellen, und viele vielleicht auch mit einem großen Wunder, der Markt ist enorm. Denn wir reden hier wirklich, und du, ich glaube, Markus Pölking war es, der im Vorgespräch so schön das Wort Verschwörungsunternehmer ins Spiel gebracht hatte. Wir haben es ja nicht nur mit irgendwelchen dahergelaufenen Spinnern zu tun, sondern wir haben es mit Leuten zu tun, die richtig Geld im Umlauf haben. Ich glaube, der Top-Name in der Schweiz ist ja Daniel Ganser.
Ja, Daniel Ganser ist, glaube ich, meines Erachtens ein typisches Beispiel eines Verschwörungsunternehmens, und er ist meines Erachtens auch ein klarer Fall, wo man diese religiöse Dimension sehr gut sehen kann. Was man sich vielleicht nicht so bewusst ist, das ist, wie viel Geld er verdient mit, ich würde jetzt mal sagen, esoterischen oder pseudoreligiösen Inhalten. Zum Beispiel hat er auf seiner Webseite, kannst du Teil werden der ganzen Community. Da kannst du dich dann vernetzen mit den anderen. Also es gibt auch dieses Community-Erlebnis, wie man das ein bisschen aus der Kirche sieht. Ich war an der Ukrainer-Demonstration in Basel, habe auch schon eine Veranstaltung von ihm erlebt. Für mich sind die Leute, die dort zu ihm gehen, das sind nicht die Ärmsten. Aber wenn die da so rauskommen, die haben etwas auch von einem Kirchgang, weißt du, die gute Kleidung, der verklärte Blick, so, und dann gehen sie gleich nach Hause. Und bei seiner Community sieht man das sehr gut, weil er sagt zum Beispiel innerer Frieden und äußerer Frieden, und innerer Frieden sind vor allem dann esoterische Messages. Es geht so weit, dass er ist ja ursprünglich aus der Steiner Schule, und er verarbeitet dann auch dieses ganze Astralleibzeug, also diese Seele, redet dann von Seele und wenn man stirbt und solche Sachen, und er empfiehlt den Leuten kalt zu duschen. Er redet immer von Frieden. Sie sind die Friedensbewegung, sie sind die Guten, und sie stehen dann im Kampf gegen quasi die Bösen. Und die Bösen, das sind, er nutzt das Wort Weltverschwörer nicht, aber er deutet das immer an, und es ist absolut klar, dass das Denkmodell, das dahinter ist, ist immer, es gibt eine Medienlüge, er hat dazu elaborierte Webseiten, die er dann jeweils verlinkt, wo er zeigt, wie die Medien untereinander sich quasi verschwören, um Kriegspropaganda zu streuen, und er streut dann diese einfachen Wahrheiten, wo er sich quasi als Geschichtswissenschaftler gibt und mit Andeutungen quasi russische Propaganda verbreitet, zum Beispiel im Fall der Ukraine 1:1 bis hin zum Putsch auf dem Maidan und all diesen russischen Lügen, muss man sagen, die wir alle kennen, ja. Und er verdient mit den Inhalten, also zuerst mal mit diesen, muss man sagen, pseudowissenschaftlichen, geschichtlichen Vorträgen und dann mit seiner Community, mit diesen esoterischen Inhalten, da macht er auch sogenannte Achtsamkeitsworkshops, ja. Und insgesamt verdient er mit allem zusammen, nach Schätzungen von Marko Kovic, etwa 1 Million Franken/Euro pro Jahr. Also er verdient gut damit. Und das Erstaunliche ist, seine Gemeinde dürstet auch nach dem, ja, die wollen diese einfachen Welterklärungsmodelle, und das kann man eigentlich nur erklären in der Geschichte. Also, die Geschichte ist ja nicht etwas, was sich wiederholt, aber die Muster wiederholen sich, und manchmal kann man sie ein bisschen besser erkennen. Und für mich hat das Ganze wirklich etwas von einem dualistischen, fast manichäistischen Katharer, auch Christen, Muslime, eine gewisse religiöse Dimension. Ja, wir sind die Guten, dort sind die Bösen, und im Gegensatz zu echten Religionen empfinde ich es als extrem gefährlich, weil sie das Böse eben nicht im Teufel suchen oder auch im Weltlichen, im Fleischlichen, wie bei den Katar. Sie müssen es immer in anderen Menschen suchen. Ja, sie suchen es in den Globalisten, die auch in der russischen Propaganda immer wieder kommen. Und das ist, jeder, der sich schon mit Antisemitismus beschäftigt hat, weiß, dass das ein neues Codewort ist auch teilweise. Er erwähnt dann auch Wörter wie Rothschild, oder? Das heißt, es geht immer darauf hinaus, dass man irgendwelche Leute suchen muss, die quasi die Welt vergiften und die sind dann für das Böse Verantwortliche. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Verschwörungstheorien so oft, ja, im Zweiten Weltkrieg in Völkermord enden können, genau aus diesem Grund, oder? Weil ich suche das Böse in einer Gruppe, in bestimmten Art von Menschen und die bekämpfe ich dann, oder? Und für mich persönlich ist das einfach eine gefährliche, gleichzeitig aber auch hochgradig faszinierende Sache, weil wenn man tief in sich hineingeht, dann stellt man fest, dass wir Menschen alle eine gewisse Tendenz zur Vereinfachung haben, auch eine Tendenz zum Kampf. Das ist klar, manchmal muss man das. Und ich weiß nicht, wie ich genau damit umgehen soll. Ja. Und vielleicht möchtest du was dazu sagen. Stefan, ich habe jetzt sehr viel gesprochen und das für mich ist das eine ganze Dimension, die da aufgeht. Und das ist vielleicht, ich hoffe, dass es, ja, das kann natürlich auch sehr esoterisch werden, weil gerade wenn man in die Religionsgeschichte reingeht, gut, böse, Welterklärungsmodell in der Philosophie, das hat eine uralte Dimension, oder? Und das geht bis zurück in die alten Perser und die alten Griechen, oder wie viele Elemente gibt es, oder gibt es eines, gibt es zwei, Monismus, Dualismus, und die haben schon angefangen, dann das Böse gegen das Gute auszuspielen. Und im Grunde genommen geht es immer um ein vereinfachtes Weltmodell, an dem ich mich dann aber auch halten kann, das mir quasi die Welt erklärt. Und die Frage ist, wann darf ich das Modell anwenden und wann nicht, oder?
Ja, Wahnsinn. Danke, Timo. Bevor uns hier Stefan und Timo in die Tiefen der Religionswissenschaft ziehen, würde ich gerne eine Frage stellen. Also, kannst du uns sagen, wie die Entwicklung war? Also dieser eine Punkt mit Russland nutzt Verschwörungstheorien. Ne? Also da ist ja irgendwie die eine Hand wäscht die anderen, wenn ich das so recht sehe. Ja? Russland pusht Verschwörungstheorien, um westliche Gesellschaften zu zersetzen. Ja? Und diese scheinen ihre Theorien vielleicht anzupassen, um für Russland passender zu werden. Versteht ihr diesen Punkt, diesen zweiten? Also, dass man sein ganzes Gedankengebäude schon ein bisschen passender machen kann an die russische Propaganda. Also, dass man da auch die Krim und die Nazis in der Ukraine und den Maidan mit einarbeiten kann, aber auch diese Eliten, Globalisten, was auch immer. Ja, es ist ja jetzt nicht so schwer, eine Theorie ein bisschen umzubilden. Ich habe mich jetzt nicht 20 Jahre lang damit beschäftigt wie du. Ich habe das mitbekommen, diese Corona-Leugner und im Grunde seit Tea Party Movement in den USA. So. Tea Party Movement war aber, glaube ich, noch ein rein amerikanisches Ding. Und später alle anderen Verschwörungstheorien, habe ich immer die russische Hand mit im Spiel gesehen. Ja, so ziemlich bei allen. Und kannst du zu diesem Punkt mich besser aufklären? Sehe ich immer nur die russische Hand in letzter Zeit? Ist sie immer da? Wie sind da diese Zusammenhänge?
Ja. Läuft das ab? Also ich würde behaupten, die russische Propaganda funktioniert so, sie haben ein bisschen wie drei Stufen, oder? Sie versuchen, bestimmte Narrative zu streuen und dann, wenn die greifen, dann verstärken sie die Narrative. Zum Beispiel mit Botnetzen auf Twitter kann man das sehr gut sehen. Und dann geht das weiter in die Propaganda. Also es sind wie 100.000 Kanäle. Ich glaube nicht, dass die Russen per se bestimmt sagen, jetzt wollen wir diese Verschwörungstheorie streuen. Ich glaube eher, dass sie sehen, dass ein bestimmtes Narrativ gut greift. Einfach weil die Geschichte so die Menschen mitreißt und das kann etwas sein über Korruption. Es sind ähnliche Narrative dann, wie sie in den Verschwörungstheorien halt sind. Das ist das eine. Das heißt, die gehen manchmal in diese Richtung. Und ich glaube auch.
Nachfrage ist da sozusagen. Sie ja, sehen, da ist Nachfrage. Mhm.
Ja, genau. Und bei Daniele Ganser, ganz klar ist er bietet immer Versatzstücke. Das heißt, er hat kein komplettes, sage ich jetzt mal, theologisches Modell. Er bedient sich ein bisschen aus der Achtsamkeitsforschung, weil man weiß, das funktioniert, das Zeug. Das kommt aus der Psychologie, das ist erwiesen, das funktioniert. Meditation funktioniert, macht die Leute glücklich. Das weiß man auch aus der sogenannten Happiness Research. Das baut er dann ein. Und gleichzeitig haben diese Leute, auch weil sie so dualistisch sind, oder? Wenn du denkst, die Hauptmedien lügen, dann suchst du automatisch die andere Wahrheit. Und wenn du die dann hast, suchst du nicht weiter. Das heißt, darum auch, wenn er zum Beispiel über den Maidan redet, dann bedient er sich halt aus der russischen Propaganda. Das sind wie zwei, für mich sind das wie zwei Kreise oder ich sage mal zwei Mechanismen, die sich gegenseitig verstärken. Das heißt, das ist nicht unbedingt zentral geplant. Also die Russen gehen nicht hin, die sagen nicht, wir wollen jetzt die Verschwörungstheorien fördern, weil es gibt ja auch in Russland Verschwörungstheorien, die sind teilweise dann wieder antistaatlich, gerade wenn es um Impfungen ging, beim Sputnik beispielsweise. Aber sie nutzen das und sie nutzen das sehr geschickt und weil sie dieses Storm the Zone with Shit Modell haben, gleich wie Steve Bannon, sobald sie irgendein Narrativ finden, das greift, oder? Und Kanon-Narrative, zum Beispiel QAnon-Narrative, die mit den Kindern oder getötete Kinder, das greift seit dem Mittelalter, das wissen wir. Dann kann man da ein bisschen mitmischen, ein bisschen verstärken. Und dann hast du dann halt immer diese Fringe-Gestalter in der Szene, die dann quasi das aufnehmen, die Narrative, damit wieder Reichweite bekommen. Und da kommen dann auch die sozialen Medien rein, wo man mit solchen Narrativen plötzlich eine Reichweite bekommt, wie man sie früher in der Dorfkneipe nicht hatte, wo alle sagen, ja, der spinnt und heute mit einem Pseudonym, da kann ich das unglaublichste Zeug verbreiten und damit ungeheure Resonanz haben, ohne dass mein persönlicher Ruf dadurch Schaden nimmt und alle diese verschiedenen Mechanismen kommen irgendwie zusammen und die Russen nutzen das zurzeit sehr, sehr geschickt, finde ich, also auf sozialen Medien sehr viel besser als der öffentliche Rundfunk oder die klassischen Medien, das scheint mir klar. Und zum Beispiel gerade, was wir vorhin hatten mit der Ilyushin, das ist ja auch so ein Beispiel, wo man einfach mal ein Narrativ in die Welt streuen kann und dann kommt das in den Resonanzraum und die Leute wiederholen es. Oder? Und so funktioniert das Game, würde ich sagen, im Internetzeitalter.
Markus? Ich habe mal eine Frage. Du hast ja jetzt gerade sozusagen die seriösen Medien angesprochen, die immer einen Schritt hinterher sind. Welche Möglichkeiten siehst du eigentlich überhaupt, so dieses ganze um sich greifende Entstehen von Verschwörungsmythen und Erzählungen zu entkräften?
Oh, das ist schwierig. das ist wirklich schwierig.
Also, kann man es überhaupt entkräften? Also du hast ja... Mein Eindruck ist ja, es wird irgendwas in die Welt gesetzt. Irgendeine völlig, also das ist ja ein Mechanismus, den wir auch schon in den vergangenen Jahren zuhauf beobachtet haben. Ne? Irgendwas, was völlig abwegig ist, aber dadurch, dass es in der Welt ist, muss sich jeder irgendwie dazu verhalten. Und dann kommen halt seriöse Medien und machen Faktenchecks und zitieren dann aber Quellen, die für die Seite, die Verschwörungstheorien zuneigt, wiederum unglaubwürdig sind, weil sie selbst irgendwie befangen sein könnten oder weil sie selbst schon Gegenstand anderer Theorien sind. Da ist mein Eindruck, diese Faktenchecks sind schön und gut und helfen hoffentlich auch unentschlossene Menschen und alle Menschen, die jetzt auch nicht gewillt sind, jeder Theorie auf Nein zu gehen, dabei Orientierung zu finden und auch entsprechend irgendwie im Diskurs zu bleiben und an mehrheitsfähigen Positionen letztlich. Die müssen nicht übernehmen, aber zumindest diskursfähig bleiben und eine gemeinsame Schnittmenge irgendwie in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, eine gemeinsame Faktenbasis. Und zugleich ist ja dieser Markt gigantisch gewachsen, hat man den Eindruck, ne?
Ja.
Weil ich mich frage, ob das ein Internetphänomen ist oder ob es auch in der Realität tatsächlich so ist.
Oder ob es kommt durchs Internet in die Realität. Man schafft mit dieser, man schafft durch Propaganda die Realität.
Das ist auch genau mein Eindruck. Trotzdem denke ich manchmal auch, man sollte irgendwie vielleicht dann auch, wenn man, also ich glaube, wir bewegen uns ja alle relativ viel im virtuellen Raum. Wenn man da manchmal auf die Straße geht, ist man doch positiv überrascht. Hin und wieder, zumindest geht mir das so, wie geerdet und vernünftig Leute dann doch auf viele Dinge gucken und Dinge durchschauen. Nichtsdestotrotz frage ich mich, ob man überhaupt mit rationalen Mitteln diese Verschwörungstheorien und
das stetige Ausbreiten, das stetige Weiterentwickeln, das stetige um sich greifen eindämmen kann. Oder ja, ob man zu kreativeren Mitteln greift. Ne? Also ich habe mir schon gedacht, man müsste eigentlich diese Verschwörungstheorien, man müsste am Grunde daran anknüpfen und die so weit ins Absurde drehen und so weit ins Verrückte, dass die Menschen, die es glauben, irgendwann an den Punkt geraten, wo sie sagen, okay, das wird selbst mir jetzt ein bisschen zu strange, was da gerade an Inhalten und an Ideen aufgebaut wird.
Ja, da wünsche ich dir viel Spaß dabei, ist aber vergebliche Liebesmüh. Das sage ich dir mit einer 10-jährigen Doktoratserfahrung im Bereich der Religionswissenschaften und ähnlich vielen Gesprächen mit Gläubigen verschiedener Gradierung in allen möglichen Glaubensrichtungen. Denn ich finde einerseits es sehr gut, dass wir hier Verschwörungstheorien, Verschwörungsglauben und Religion zusammen besprechen. Denn das fehlt mir im Blick auf Verschwörungstheorien sehr oft. Und zwar insofern, als dass wir auch den Umgang, unseren Umgang gesellschaftlich mit Religion an sich reflektieren sollten. Denn beides geht Hand in Hand, beziehungsweise beides fußt auf ein und derselben Sache. Und ich würde es, Timo, wenn du mir erlaubst, von meiner Seite aus mal sehr stark vereinfachen. Religion, die Religiosität in einer Gesellschaft zeigt dir auch immer den Grad, wie Leute damit einverstanden sind, sich Unsinn erzählen zu lassen. Ja, also nenn es Religion, nenn es Religiosität, nenn es Spiritualität, you name it. Alle sind sich einig darauf, dass den Menschen Versprechungen gemacht werden, die auf vollkommenem Unsinn beruhen. Und da müssen wir nicht erst die unbefleckte Empfängnis besprechen. So. Und da knüpfen Verschwörungstheorien ja auch an. Wir erleben seit den 90er Jahren etwas, was die Rückkehr der Religion genannt wurde. Also so gerade im europäischen wissenschaftlichen Diskurs und auch im US-amerikanischen. Die Rückkehr der Religion hatte immer auch ganz viel mit dem 11. September zu tun und der Beschäftigung mit dem Islam. Was ein wenig unter den Tisch gefallen ist, ist, dass wir einen zunehmenden Markt für Religiosität, Spiritualität, du hast die wichtigsten Begriffe ja schon genannt, Timo, auf die sich Ganser da stützt, also Achtsamkeit, Meditation, Pipapo, bla bla bla. Das wurde gesellschaftlich beobachtet, aber als, ja, ist ja gut, ne? Es wurde immer akzeptabler. Hier, bis hin, dass wir jetzt sehen, ja, die Krankenkassen bezahlen in Deutschland vielleicht doch keine Homöopathie mehr. Die haben das mal bezahlt. Und wir fanden das so okay in den letzten 10 Jahren. Also da haben wir eine neue gesellschaftliche Akzeptanz für Unsinn. Und ja. Der Knackpunkt war für mich aber so, wo ich wirklich, war Covid, also 2020. Und zwar in zwei Richtungen. Du hast gesellschaftlich jetzt mal einen Test gehabt, wo es darauf ankommt. Du hast so eine Art schwarzen Schwan gehabt. Na, der war nicht ganz schwarz, aber der war schon sehr dunkelgrau. Du musstest eine nationale Antwort darauf formulieren, politisch. Und auch unbeliebte Maßnahmen durchsetzen. Putin sind in der Zeit die letzten Sicherungen durchgeknallt. In seinen langen Gesprächen mit Kowaltschuk im Bunker. Und ja, nicht nur bei ihm sind Sicherungen durchgeknallt, es war auf einmal da. Also es ist, für mich ist 2020 wie der Moment, als wirklich irgend so ein Reagenzglas kaputt gegangen ist und jetzt ist der Gin aus der Flasche. Und jetzt musst du gucken, wer sich wo, wie damit ansteckt. Und so läuft, finde ich, es seit 2014. Also 2014 bis 2022 haben wir uns ja noch ganz viel politisch Mühe gegeben, das Pfeifen im Walde zu sein. Also diese obamasche, merkelianische Traumwelt. in der man ja meinte, ganz gut zu leben. Und da bist du jetzt mit den ganzen Sachen. Und wir messen ja jetzt gerade die Akzeptanz des Wahnsinns. Ja, müssen wir nur über BSW reden. Hat ja nicht nur vom Klang her Ähnlichkeiten mit Rinderwahnsinn, sondern auch von den Inhalten her. Aber Markus, wenn du sagst, diese Auseinandersetzung, da fällt mir nur dieses alte englische Sprichwort ein oder diese alte englische, diese Weisheit. Wenn dir jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann wirst du ihn mit nichts überzeugen können. Die einzige Möglichkeit, die ihr hast, ist, mit ihm immer geradeaus zu laufen, bis du irgendwann mal an den Punkt zurückkommen bist, wo du gestartet bist, und dann mag er vielleicht in Betracht ziehen, dass es zumindest so irgendeine Art von Ellipse sein könnte. Wahnsinn muss sich erschöpfen. Aber Dimitri wollte direkt dazu?
Mhm. Ja, also wenn man den Menschen, der von diesem Wahnsinn befallen ist, nicht mehr helfen kann, was können unsere Gesellschaften, die freien Gesellschaften tun, um diesen Treiben Russlands mit unseren Menschen hier Einhalt zu gebieten? So wie ich das sehe, sind die offenen Gesellschaften offene Märkte für Glaubensanbieter. So. Und die russischen Geheimdienste dürfen hier missionieren. Zwar nicht für den orthodoxen Glauben, aber für alle Arten von politischen Spinnereien. Ganz frei, durch das Internet. Geld und Internet, und du kriegst Menschen zu irgendeinem Glauben. Wir können nicht das Internet abschalten. Wir können es nicht irgendwie verstaatlichen, nationalisieren, also unter Kontrolle bringen des Staates, des Rechtsstaates, des demokratischen Staates. Wollen wir einfach nur zugucken, bis es vorbei ist mit uns? Wollen wir einfach hoffen, dass es schon gut ausgeht? Was können wir tun?
Ja, was man konkret machen kann zum Beispiel, ist ja, was die EU versucht mit Twitter zu machen, solche Sachen wie Moderation Policies. Ich glaube, das Internet hat schon eine Katalysatorwirkung, ja. Weil früher hattest du die Dorfkneipe und heute gibst du den Leuten quasi ein Megafon, wo sie alles in die Welt bringen können. Und dadurch, dass es nicht nur Zeitungen gibt mit einer Redaktion oder einem Redaktor und nicht nur Fotokopiere, sondern dass man das Zeug sofort vor einem Millionenpublikum quasi hat, hat das Internet eine stärkere Wirkung als die früheren Plattformen. Und zum Beispiel spielt es eine Rolle, ob Twitter jetzt Elon Musk gehört oder jemanden, der das vielleicht ein bisschen ernster nimmt dann. So, da könnte man sicher etwas machen. Ich glaube, auch Faktenchecking, ich finde, was die Medien machen, also zu dem, was Thomas vorhin gesagt hat, oder ich finde, das ist auch wichtig, oder dass man Faktenchecking macht, seriösen Journalismus betreibt, ein bisschen auf die Methodologien eingeht, in den Schulen, finde ich zum Beispiel, sollte man viel mehr auf Methodologien hineingehen. Also wissenschaftliche Methodologien, von mir aus auch Sachen wie Quellenkritik. Ich habe das nie gelernt in der Schule, auch nicht an der Uni. Ich habe eine Uni abschließen können, ohne je wirklich, außer in einem sehr spezifischen Fachgebiet, eine methodologisch breite Bildung zu haben. Das geht ja von Mathematik bis zu den Geschichtswissenschaften. Ich glaube, da fehlt viel. Und ich glaube auch, die Resistenz, es gibt auch so etwas wie eine emotionale Resistenz. Und die ist auch kleiner geworden, gerade weil wir keine Religion mehr haben. Also da möchte ich dann vielleicht Stefan ein bisschen widersprechen. Ich glaube, eine Religion kann eine gewisse Rolle einhaben. Es hat etwas ungeheuer Erleichterndes, wenn ich Blödsinn sagen kann. Weißt du, das kann sogar die jungfräuliche Geburt von Maria sein. Weißt du, das hat, wenn du Blödsinn sagen darfst, das hat etwas wirklich Erleichterndes, weil du bist aus diesem logischen Zwang draußen, und auch die Gemeinschaft, also die, die, die katholische Gemeinschaft in der Kirche oder auch die Umma bei den Muslimen. Ich habe das mal erlebt in Marokko, weißt du, wenn alle zusammenkommen und plötzlich, ich war als Christ dabei, aber plötzlich redest du mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst und essen alle das Gleiche und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du viel Geld hast und ohne. Und das fehlt in unserer Gesellschaft irgendwie, weil du stresst dich zu Tode, gehst nach Hause und dann sitzt du vor dem Computer, vor dem Fernseher, bist alleine, ja. Und dann bist du anfällig für solche Gesellschaftsmodelle, für die Wahrheit, für den Frieden, was auch immer das ist. Und ich weiß es nicht, aber irgendwie, da kommen ein paar Sachen zusammen, glaube ich, heute, die wir vor 20, 30 Jahren so nicht hatten. Ja, und ich glaube, man muss es wirklich auf mehreren Ebenen analysieren und vielleicht auch auf mehreren Ebenen darauf eingehen, oder? Also, ja. Die atomisierte Gesellschaft, auch was du sagst, Stefan, oder in Russland, hat ja das schlecht geendet, oder? Und Frage ist, ja, was kann man dagegen tun?
Ach, die atomisierte Gesellschaft darf gerne atomisiert weitermachen. Ich bin mit meinem individuellen Ansatz eigentlich ganz zufrieden. Nein, wo ich hier die Schnittmenge sehe, ist, wenn wir diese Atomisierung nicht mehr politisieren können oder ganz bewusst nicht politisieren wollen. Diese Strategie beobachten wir ja, seit Putin 2000 Präsident geworden ist, damals ja schon mit einer großen Dynamik, aber es dauerte seine Zeit, die 90er ungeschehen zu machen, es dauerte seine Zeit, ganz abzudrehen und ich finde, die Politisierung ist sehr wichtig. Das, was in den letzten 2,5 Jahren in der BRD politisch passiert ist, an Diskurs, ist ein Fortschritt, den wir davor, glaube ich, in 20 Jahren nicht gemacht haben. Ich sehe gerade in diese Verschwörungstheorien, die Religion, alle arbeiten mit einer Metaposition. Sie ziehen sich aus dem Politischen raus. Ja, sie ziehen sich aus dem politisch-demokratischen raus, in dem gesagt wird, ja, wir sind, ne, das ist ja diese esoterische Sache auch, sie sind was Besonderes. Sie haben Teil an einer besonderen Wahrheit. Und daher bin ich, was die Auseinandersetzung angeht, eigentlich sehr froh über die letzten beiden Jahre in der BRD. Es könnte durchaus noch mehr sein.
Ja. Nein, einverstanden.
Nein, auch hier Antwort teilweise an Dimitri mit seiner Frage, was zu tun ist an dieser Stelle. Und dann nochmal auch gesagt, ich halte überhaupt nichts davon, jetzt Religion zum großen Feindbild zu machen. Wie du schon sagtest, Timo, also mir ist dieser menschliche Wahnsinn durchaus sympathisch in meiner Teilhabe an dieser Spezies. Aber ich kann nicht umhin, die Realitäten anzuerkennen. Wir haben es ja in Russland mitbekommen, dass hier nochmal zu so der Reihenfolge, ich meine, du musst immer mit dem religiösen, spirituellen, wahnsinnigen Potenzial einer Gesellschaft arbeiten, was da ist. Und in Russland wurde die russisch-orthodoxe Kirche ja mit allem, was sie anbieten konnte, gesellschaftlich ausgeschlachtet. Mit nicht sehr großem Erfolg. Also Putin kann sich ja auf die Orthodoxie in ihrem Wahnsinnspotenzial nicht so verlassen, wie jetzt sagen wir mal die Hamas auf ihr islamisches Wahnsinnspotenzial. Das sind ja ganz andere ideologische Stärken, mit denen wir es da zu tun haben. Aber das wird dann in anderen Bereichen wettgemacht. Ne? Wir haben die Kowalczuk-Brüder schon erwähnt und das wäre dann ja auch an Nandjeschdin so die Frage, es ist nicht nur Putins Krieg. Ja, es ist spätestens seit der Mobilmachung September 22 der Krieg aller Menschen in Russland geworden. Und wie viel Wahnsinn dann dieser Krieg dem in Russland vorherrschenden Wahnsinn dann noch hinzufügt und wie das wieder zu reparieren ist. Also da siehst du mich auch Schulterzucken.
Dimitri. Ja, ich habe noch mal eine Frage an euch alle. Habt ihr im Bekannten, Verwandtenkreis Erfahrung mit Menschen, die abgedriftet sind in Verschwörungstheorien? Und wenn ja, welche alle? Vielleicht nur so mal ganz kurz, dass wir da sammeln. Also bei mir ist es natürlich alles, was russische, also was Politik betrifft, ne? Das ist ja auch schon eine ganze Verschwörungstheorie. Meine Verwandten größtenteils glauben im Grunde alles, was das russische Fernsehen erzählt. So. Ja, ja. Das ist die Verschwörungstheorie, mit der ich zu kämpfen habe. Ja. Was ist bei euch so alles los in der Familie?
Ja, also ich habe sehr viele. Es hat bei mir angefangen mit 9-11, als ich jemanden im Team habe bei der ETH sehr stark. Und dann bekannten Verwandtenkreis und das Gleiche, wie du auch sagst. Das finde ich übrigens extrem frustrierend, weil dort ist dann die Lesson learned, das Medien macht die Meinung quasi, oder fast schon, das Medium ist die Meinung. Und da sieht man dann auch wieder diese selbstbestärkenden Zirkel, oder? Wenn die Leute das schauen, was das eigene Weltbild bestätigt und dann quasi in diese Meinung abtauchen oder nicht mehr das Kontraintuitive suchen.
Also 9-11, die Erzählung, die USA hätten das gefaked und so weiter, ja?
Ja. Und meine Erfahrung ist, die Leute, die ich wirklich kenne, die da mal drin sind, bekommst du nicht mehr raus. Du kannst nur nett zu ihnen sein, dass du vielleicht das Thema wechseln kannst, weil sonst kannst du mit ihnen überhaupt nichts mehr sprechen. Und in dem öffentlichen Raum, also auf Twitter, musst du halt schauen, dass sie nicht noch die ganze Gesellschaft mit Sachen anstecken, die vielleicht gefährlich sein könnten, ja.
Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, dieses Anti-Amerikanische, alles Anti-Amerikanische habe ich auch oft dann im Bekanntenkreis. Die lesen dann auch mal Ganser, genau, und dann,
ja.
Ja, Amerika ist an allem schuld, die Kriege der Welt und Hegemonen und was nicht alles.
Ja, ja, und das wird alles so zugedreht, dass du am Ende dieses Weltmodell, oder das Böse liegt bei den Amerikanern, bei den Weltverschwörern, wo auch immer, dass du dann dieses Weltmodell eigentlich überall anwenden kannst. Das heißt, du siehst die Welt nicht mehr in den kleinen Fakten widersprüchlich, vielleicht kompliziert. Du siehst sie immer so, wie du selbst schon denkst. Und das ist eine, ja, und da kann man beliebig weit reingehen, oder? Das können wir alle. Und bei Verschwörungstheoretikern geht das so weit, dass sie oft alles ausblenden, was dann nicht diesem Modell entspricht, oder? Und man sieht das auch bei Twitter-Diskussionen wunderbar, oder? Da, wenn ich dann zum Kriegstreiber werde und, ja.
Ah ja, sind wir alle. Bist ja gut aufgehoben hier bei uns. Das sind alles Kriegstreiber. Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Erfahrungen mit Spinnern?
Also ich habe, das ist irgendwie, also jetzt aktuell in meinem engeren Bekannten- oder Verwandtenkreis ist, glaube ich, niemand, der jetzt wirklich hart irgendwie in die Ecke drängen würde. Ne? Es gibt sicherlich hier und da mal unterschiedliche Positionen darüber, wie man jetzt möglicherweise mit der Lage in der Ukraine weitermacht oder so. Aber da ist jetzt niemand dabei, der irgendwie sagt, dass zumindest nicht im näheren Kreis, ne? Irgendwo weiter weg gibt es dann sicherlich schon ein, zwei Verdächtige. Ich kann mich aber noch erinnern, also so ein bisschen näher an mich herangekommen ist das tatsächlich mal so Anfang des Jahrtausends, als eben 9-11 populär war, ne? Inside-Job der Amerikaner und so. Und da gab es dann schon mal irgendwie einen Kumpel, der das mit verschiedenen esoterischen Dingen vermengt hat, aber das, da war ich ja noch sehr, relativ jung selbst, ne? Das haben wir dann irgendwie so als Spinnerei abgetan. Und das hatte damals natürlich auch noch nicht so den Resonanzboden, wie es heute ist, ne? Also heute hätte das ja das Potenzial, eine Freundschaft oder eine Beziehung zu einer Person direkt auch zu sprengen. Damals war das noch nicht so ausgeprägt, fand ich, sondern ne, wir haben das sowieso als Spinnerei.
So ein Hobby, ne?
So ein Spleen, ne? Der beschäftigt sich halt irgendwie damit, dass irgendwo Außerirdische rumfliegen könnten und das
World Trade Center
von den Amis, ja, man hat es weggelächelt tatsächlich, ne? Es ging dann ja auch weiter, denn, also ich weiß noch, war irgendwer mal davon überzeugt, dass am 21.12.2012 oder sowas, da war doch mal dieser Armageddon Day angedacht, ne, dass da irgendwann die Welt untergehen sollte. Ja, dann auch irgendwie überzeugt und dann ist aber die Welt ja nicht untergegangen und er hat es irgendwie überlebt, dass das nicht hingehauen hat und wir haben uns ein bisschen über lustig gemacht und so, ne. Und
Es war damals alles eben so eine anekdotische, komische Sache. Und für mich persönlich ist es dann irgendwie erst gravierender geworden, tatsächlich mit der Krim-Annexion, weil du da ja plötzlich gemerkt hast, dass plötzlich verschwörungstheoretische Erzählungen in eine konkrete politische Lage, in einen konkreten politischen Konflikt, der gerade in Europa wirklich virulent ist, reindrängen und da Erklärungsmuster anbieten, die nicht zutreffen, die aber dazu geeignet sind, die ganze Debatte zu verändern. Und dann ging das ja Schlag auf Schlag so. Genau, dann ging das ja Schlag auf Schlag so weiter. Dann hattest du die Flüchtlingsdiskussion, wo Akteure, die vorher noch irgendwie als große Verständnisbekunder für Russland aufgetreten sind, plötzlich mitgemischt haben. Ne? Dann gab es diese Querfront-Dinge. Das hat sich dann zwar wieder so ein bisschen beruhigt, ich fand aber beim Thema Russland war das immer wieder direkt abrufbar. Und mit Corona ist es dann ja völlig eskaliert eigentlich. Ne? Und die ganzen Leute, die 2014, 2015 in Querfront-Diskursen eine gewisse Popularität erlangt haben, sind da dann auch bekannt gewesen und haben Gesicht gezeigt. Ne? Und so dieses harmlose Spinnertum hat sich irgendwie, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt, ne, der natürlich dann auch mit einer sehr persönlichen Perspektive auf Ukraine und Russland blickt und das vielleicht anders wahrgenommen hat als andere, hat sich das seit 2014 krass verstärkt und es wird natürlich dann auch von Russland sicherlich gezielt befeuert und geguckt, wo man anknüpfen kann, welche Narrative man durch Bots, etc. und auch durch Leute, die hier in irgendwelchen Parteien rumsitzen, die man sich gekauft hat oder zu denen man anderweitig gute Kontakte behält, na, wie man es befeuern kann.
Thomas, ich habe eigentlich, also im familiären oder Bekanntenkreis eigentlich niemanden einzigen Kontakt. Ich habe halt seit, weiß ich, 3 Jahren skype ich jetzt regelmäßig mit einer Ukrainerin aus Kiew, die halt pro-russisch ist, eingestellt und habe teilweise lange Diskussionen oder eher Monologen zugehört, so rum war es, weil ich da jetzt nicht wusste, ich will mich jetzt nicht mit ihr streiten und führt jetzt dazu, dass wir an sich über nichts mehr reden, also nicht über Politik, nicht über Krieg, gar nichts. Es hat dazu geführt, dass Anfang des Jahres das erste Mal, nachdem wir nach Silvester geskypt haben, mich so fragte, wie Silvester verbracht hatte und ob es schön war und so, Feuerwerk und so. Sie sagt so, nee, wir hatten kein Feuerwerk und ich denke, scheiße, ist ja Krieg in Kiew, also in der Ukraine. Das vergesse ich da manchmal, weil wir über sowas grundsätzlich nicht reden.
Aber hast du sie mal gefragt, wie sie den Krieg denn eigentlich begreift? Also das ist ja was, was sie schwerlich wegleugnen kann. Und sie wird ja auch schwerlich dann, wie das irgendwie bei Mariupol so gestreut wurde, glauben, dass die Ukrainer ihre Stadt da selbst beschießen oder so, oder?
Das war schon, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir schon gar nicht mehr wirklich drüber geredet haben. Ich hatte am 24. Februar 2022, habe ich ihr geschrieben, morgens, alles gut, alles okay. Und sie sagt, ja, jetzt hoffentlich wird endlich alles gut. Sag ich so, ja, was schreiben die deutschen Medien? Fragt sie mich. Sag ich, ja, dass halt die Russen jetzt angreifen und die Städte zerstören und so. Und was mit den Ukrainern? Ich weiß nicht mehr, sie kam dann wieder mit ihren Sachen. Also sie erzählt teilweise Dinge, die stimmen, dass sie sagt, ja, das Öl, das ihr jetzt nicht mehr von Russland kauft, das geht jetzt nach Indien und dann kauft ihr es unter neuem Etikett einfach nur. Dann erzählt sie Dinge, die nicht stimmen, dass ja die Krim-Annexion war ja nur deshalb, weil da eine US-NATO-Basis installiert werden sollte und die US-Kriegsschiffe waren schon auf dem Weg dahin und Putin ist dem nur davor gekommen. Es ist so eine Mischung aus beidem. So manchmal merke ich so eine gewisse Sowjetnostalgie. Ja, früher in der Sowjetunion, da hat jeder eine Wohnung gestellt bekommen, heute ist alles so teuer.
Markus, ich kenne einige, die von diesem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind. Eltern von Bekannten, von Verwandten. Die sagen, Putin macht alles richtig. Also es ist möglich, das alles selbst als Opfer zu glauben. Ja, zu glauben, die ukrainische Armee würde Mariupol bombardieren und das alles. Es geht. Die Leute schaffen das, die sind zu allem fähig. Ja. Timo, Mikro?
Das ist auch meine Erfahrung, ja. Und dann die gesamten Telegram-Weisheiten, oder? Also dort bei mir ging das bis zu NATO-Generälen und im Azovstalwerk, oder? Und dann, wenn die später nicht auftauchen, dann kommt die nächste Geschichte wieder. Also die erinnern sich gar nicht mehr daran, dass sie früher diese Version erzählt haben. Und das Zeug kreist in Telegram.
Ja, sehr anstrengend, ne? Dieses Hopping von Punkt zu Punkt. Du kannst ihn greifen, das bringt alles überhaupt gar nichts. Ja, Männer, wie sieht's aus? Haben wir das Thema Erschöpfen besprochen? Kommen wir zur Kategorie. Heißt das Kategorie? Was war sonst noch? Ist das eine Kategorie? Ja. Was war sonst noch? Mir hat ein Follower an Alexander D. hat mir eine Frage gestellt auf Twitter, auf die ich keine Antwort wusste. Und vielleicht wisst ihr es und wenn nicht, dann vielleicht ein Hörer. Ja? So. In Kaliningrad würden die Russen GPS-Jammer einsetzen und der Flugverkehr im Baltikum, Polen und so weiter wäre gestört. Was wisst ihr dazu? Nur ganz kurz. Ganz kurz. Ja.
Also es gab es, das habe ich irgendwie Anfang des Jahres verstärkt wahrgenommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube auf Twitter wurde darüber berichtet, ne, dass sie da Flugsignale stören und speziell eben baltischen Staaten und Skandinavien betroffen sind. Warum? Also der Grund war allerdings unklar, aber dass das einen russischen Ursprung hat, das schien schon auf der Hand zu liegen und allen, die darüber berichtet haben, offensichtlich.
Ja, wird Zeit, dass wir hier Militäranalysten einladen, die uns aufklären. Dann hat mir noch jemand einen Link geschickt zu einem Podcast, Moreno Plus Eins von Spiegel. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war eine Frau. Ich habe mir den Podcast angehört, habe da was zu sagen zu. Ich weiß noch nicht mehr, an wen. Wenn sich derjenige oder diejenige bitte melden könnte, das wäre ganz lieb. Und dann mein letzter Punkt bei was war sonst noch? Gustav Gressel hat, das war aber schon letzte Woche, einen richtig guten Artikel geschrieben. Und ich hoffe, den haben alle mitbekommen. Und sollte irgendjemand den nicht mitbekommen haben, der soll das schleunigst nachholen. Der Titel lautet Beyond the Counteroffensive, Attrition, Stalemate and the Future of the War in Ukraine. Ja, das ist ein außergewöhnlicher Artikel, kann ich nur wiederholen. Den muss man lesen. Nutzt irgendwelche Übersetzungsprogramme, also Google Chrome, Chrome-Übersetzer, ja, vom Browser oder DeepL, den muss man gelesen haben. So. Ich habe fertig, ich habe nichts mehr auf der Liste.
Sehr schön, dann habt ihr auch von Herrn Nabokov die Hausaufgaben bekommen. Lest den Gressel-Artikel. Und das tun wir natürlich auch. Thomas so und so, der liest ja alles. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Timo Staub, dass er endlich wieder Zeit gefunden hat, hier mit uns zu reden. Vielen Dank, Timo.
Bitte, bitte. War gerne hier.
Gerne wieder. Und auch meinen großen Dank an Dimitri, Markus und Thomas. Wir hören uns wieder. Allerspätestens in einer Woche, dann schon im Februar, wenn wir uns zur nächsten Watch versammeln. Macht es gut und bis dann.